Mist.
Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir der Cora und dieses Mal zu Gast bei uns Katharina Witold. Hallo Katharina.
Hallo ihr beiden.
Hallo Katha.
Genau, hallo Katha. Schön, dass du da bist. Ich darf dich auch Katha nennen, hast du mir gesagt. Du, wir widmen uns im Schubmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage und die lautet dieses Mal, wie setzt sich die Kinderneurologiehilfe Münster für Familien mit Kindern mit Behinderungen ein? Denn du bist eben von der Kinderneurologiehilfe, die wurde 1985 als Elternverein von deiner Mutter gegründet und feiert also 40-jähriges Jubiläum jetzt.
Eieiei.
Sie richtet sich an Familien mit Kindern und Jugendlichen mit erworbenen Hirnschädigungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Und bevor wir über eure Tätigkeit, deine Tätigkeit dazu sprechen kommen, würde ich ganz gerne mal, damit wir alle auf Stand sind, ein paar Zahlen mitbringen, die ich von eurer Webseite mir gemopst habe und die, finde ich, die Brisanz ziemlich deutlich machen. Und zwar habe ich zwei Zahlen mitgebracht. 71.000 Kinder bis zum Alter von 15 Jahren erleiden jährlich ein Schädelhirntrauma in Deutschland und 3.000 Kinder davon tragen bleibende Behinderung davon. Das hat mich tatsächlich echt berührt. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind. Und vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, was sind denn die häufigsten Ursachen überhaupt für ein Schädelhirntrauma?
Die Zahl ist wirklich sehr erschreckend und da sieht man natürlich auch, dass wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen und auch in unserer Nachsorgetätigkeit weiter aktiv bleiben sollen. Die Ursachen können natürlich ganz verschieden sein. Also eine der häufigsten Ursachen sind natürlich immer Unfälle, gerade Fahrradunfälle bei Kindern, viel Schulwegunfälle. Aber wir haben auch viele Familien und Kinder in Betreuung, die zum Beispiel Ertrinkungsunfälle hatten oder von der Wickelkommode gefallen sind. Die können verschieden sein, weil einfach der Aufprall des Kopfes aus verschiedenen Situationen entstehen kann und diese Folgen, also eine erworbene Hirnschädigung, danach lange Beeinträchtigung mit sich zieht.
Das ist auch, hast du mir erzählt, bei Kindern und Jugendlichen so ein Schädelhirntrauma noch ein Stück dramatischer als bei Erwachsenen. Warum?
Weil das Gehirn, also unser aller Gehirn, sich erst zum 25. Lebensjahr komplett entwickelt hat. Wenn man das mit einer Festplatte vergleicht, dann hat die Festplatte quasi ihre ganze Funktion erst mit 25 Jahren voll entwickelt. Und wenn der Kopf, das Gehirn bis dahin eben beeinträchtigt wird, dann ist es umso schwieriger, diese Festplatte wiederherzustellen, weil eben einige Bereiche noch gar nicht entwickelt wurden. Das ist jetzt mal ganz platt gesagt, aber das mit der Festplatte lässt sich immer ganz gut erklären. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Neurologie besonderen Fokus auf Kinder und Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr eben werfen. Natürlich danach auch relevant, keine Frage. Ich will das gar nicht klein machen, aber die Hirnentwicklung ist eben in dieser Zeitspanne besonders relevant und wichtig.
Gibt es ein Altersspektrum, wo die meisten Unfälle geschehen?
Nein, das kann man jetzt nicht so sagen. Natürlich kann man sich so ein bisschen, Unfälle habe ich ja schon gesagt, Verkehrsunfälle, da steigt die Zahl natürlich, sobald die Kleinen auch aktiv im Verkehr teilnehmen. Aber da gibt es jetzt kein Ranking oder eins, was mir jetzt gerade so vorliegt, wo ich sagen kann, da ist jetzt die Altersspanne am höchsten. Wie gesagt, wir haben Ertrinkungsunfälle von Kleinkindern, die sogar in der Pfütze oder im Teich oder so weiter noch klein sind, noch nicht schwimmen können. Und dann natürlich alle aktiven Verkehrsteilnehmer dann auf dem Fahrrad oder natürlich auch im Auto, aber Fahrrad ist natürlich ein wichtiger Punkt, weswegen wir da in unserer Präventionsarbeit auch immer deutlich darauf aufmerksam machen, dass man den Kopf halt zwar überall, aber besonders im Verkehr schützen muss als wichtigstes Organ unseres Körpers.
Jetzt sprichst du da gerade was ganz Wichtiges an, die Präventionsarbeit. Ihr habt die Kinderneurologiehilfe auf drei Säulen aufgebaut. Ich mag die ganz gerne mal nennen. Das ist die Sensibilisierung. Da geht es um gesellschaftliche und politische Sensibilisierung. Um Prävention hast du eben gerade von gesprochen. Ihr geht in Schulen, ihr sagt, schützt deinen Kopf, dein Gehirn. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und es geht um die Nachsorge. Hier in diesem Podcast richten wir uns ja vor allem an Familien mit Kindern mit Behinderungen und wollen daher den Fokus auch gerade auf die Nachsorge einmal legen. Daraus ist der Verein ja auch ursprünglich entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Gedanken der Nachsorge. Wie kam es denn überhaupt dazu? Gab es keine vernünftigen Angebote? Erzähl doch mal ein bisschen die Geschichte des Vereins.
Ja, genau. Also der Ursprung ist die Nachsorgearbeit. Die Prävention, die Sensibilisierung hat sich über die Jahre und unsere Erfahrung dann entwickelt. Und du hattest es eingangs schon gesagt, 40 Jahre. Und damals hat meine Mutter, die selbst betroffen war mit meiner älteren Schwester damals, die auch eine Behinderung hatte, einfach persönlich erleben müssen, wie schwierig das ist mit einem behinderten Kind. Die medizinische Erstversorgung ist gesichert, keine Frage. Das ist auch sehr gut. Da können wir sehr dankbar sein hier bei uns. Aber viele Fragen, die danach im Alltag auftreten. Und da hat sie eben persönlich eine Lücke wahrgenommen im Versorgungssystem. Und diese Lücke wollte sie gerne schließen, hat dann als Elterninitiative die Kinderneurologiehilfe gegründet, um, wir nennen unsere Arbeit so ein bisschen eine Lotsenarbeit, also eine Lotsenfunktion, die wir da in der Nachsorgearbeit aufnehmen oder übernehmen, um einfach diese Schnittstelle nach der Erstversorgung, medizinischen Erstversorgung, zurück in den Alltag schließen zu können. Mhm. Und da begleiten wir ganz engmaschig die Familien, die betroffenen Kinder. Man darf nicht vergessen, dass ein behindertes Kind oder ein Betroffener natürlich auch das ganze System mit beeinflusst, das ganze familiäre System.
Absolut.
Und da legen wir halt eben den ganzheitlichen Fokus drauf, begleiten, wenn möglich, gern schon ganz, ganz früh. Das heißt, wenn wir die Familien schon in der Klinik kennenlernen können, weil wir da im engen Austausch mit den Sozialdiensten der jeweiligen Kliniken sind, ist das natürlich klasse, dass man dann schon früh den Prozess begleitet. Dann geht es einfach darum, dass wir eigentlich an jeglicher Stelle, also als Lotsenfunktion agieren, wo eben gerade die Hilfe gebraucht ist. Mal sind es Gespräche, dann sind es ganz konkrete Unterstützung bei Anträgen, es ist irgendwie die Begleitung zurück in die Schule, es sind rechtliche Fragestellungen, psychologische Fragestellungen, monetäre Sachlagen, weil vielleicht Anpassungen zu Hause vorgenommen werden müssen. Also es ist tatsächlich sehr ganzheitlich und das ist auch unser Anspruch, weil wir das ganze System mit begleiten und das System im Blick haben.
Das heißt, ihr geht also direkt am Anfang, hast du gesagt, in die Kliniken. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind hat einen Unfall gehabt und es ist klar, es bleibt eben etwas zurück, dann besucht ihr die Familien schon in den Kliniken.
Genau, also da wir ja jetzt seit 40 Jahren in Münster und Münsterland eben auch schon eng mit den Kliniken zusammenarbeiten, ist die Kommunikation da sehr, sehr gut. Das heißt, wir werden oft zum frühen Zeitpunkt eben schon eingebunden und haben dann die Möglichkeit, vor Ort in der Klinik auch mit den Ärzten nochmal ins Gespräch zu kommen. Das hilft natürlich ungemein, wenn man den Krankheitsverlauf, die Arztbriefe und so weiter schon in direkten Abstimmung mit den Ärzten und den Therapeuten vor Ort hat. Oft sind weitere Schritte ja auch schon dann vorgelegt beziehungsweise beabsichtigt, sei es jetzt zum Beispiel ein Reha-Aufenthalt. Aber die Familien sind natürlich eine Zwischenzeit immer zu Hause und nach der Reha, also wenn alles Geschlossene in unserem Gesundheitssystem dann abgeschlossen ist, sind sie eben alleine zu Hause. Da fehlt einfach leider ein großer Part in unserer Nachsorgearbeit.
Stelle ich mir auch gerade so diese erste Zeit zu Hause wahnsinnig schwierig vor, wo ja die ganzen wenn es um körperliche Beeinträchtigungen geht, die ganze Infrastruktur noch überhaupt gar nicht stimmt und auch die Familie sich noch gar nicht zusammenruckeln konnte und jeder für sich auch noch gar nicht verarbeiten konnte, vielleicht auch was passiert ist und wie sich das Leben jetzt ändert, oder?
Genau. Und die sind natürlich alle extrem individuell, die Fälle, weil jeder Krankheitsverlauf anders ist, jedes System zu Hause anders ist. Es sind auch die Folgeschäden von bis. Also es zeigen sich auch viele einfach erst viel später. Und ich hatte gerade erzählt, dass wir viel mit den Krankenhäusern zusammenhängen. Die Familien können sich aber natürlich auch selbstständig bei uns melden. Und das ist dann von einem Anruf bis eben eine jahrelange Begleitung. Also die Familien sind einmal bei uns angebunden und haben dann die Möglichkeit, jederzeit sich wieder zu melden.
Okay.
Also das kann eine intensive Anfangsphase sein. Es kann aber auch sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt, ein Schulwechsel ansteht oder eben auch vielleicht ein Ausbildungsstart beabsichtigt wird, dass da irgendwie nochmal Fragen aufkommen.
Katharina, das muss doch auch bezahlt werden, oder?
Bezahlt werden muss das auch, das müssen aber nicht die Familien, weil die haben genug Sorgen zu der Zeit, ganz andere Baustellen und die Arbeit der Kinderneurologie war schon immer kostenfrei für die Familien und wir finanzieren uns durch Spenden. Das ist natürlich auch ein Akt ist, also rein spendenbasierter Verein. Ja, aber nur so geht's. Wir werden das Modell nicht anpassen, weil wir das eben nicht auf die Schultern der Betroffenen übertragen wollen. Mhm. Genau, sind dadurch natürlich sehr auf Spenden und Unterstützung angewiesen, um diese Arbeit auch weiterhin.
Seid ihr bedarfsorientiert? Du hast es ja eben gerade schon gesagt, ihr seid teilweise, reicht ein Anruf manchen Familien, manche möchten sogar teilweise über Jahre gerne begleitet werden. Seid ihr da bedarfsorientiert, dass ihr sagt, okay, am Anfang müssen wir tatsächlich dreimal pro Woche aufschlagen oder so? Wie macht ihr das?
Wir richten uns an die Bedürfnisse der Betroffenen, ja, und die Familie. Das heißt, die entscheiden, wenn sie jetzt öfter sprechen wollen. Manchmal ist es auch so, dass die betroffenen Eltern einfach nach einem Arzttermin nochmal sprechen möchten. Mhm. Einfach, es geht gar nicht um eine Zweitmeinung. Also wir übernehmen ja keine medizinische Begleitung und möchten da auch keinen anderen Akteuren im ganzen Nachsorgeprozess irgendwie die Arbeit streitig machen, sondern wir gehen ganz individuell in die Lücken, die eben noch nicht geschlossen sind. Mhm. Und wenn die Familien nach einem Arztgespräch einfach davon nochmal berichten möchten, dann gehört werden möchten, nicht ganz allein damit sein möchten, dann rufen sie eben auch an. Und das kann von bis eben alles Mögliche sein und auch in der Intensität.
Jetzt hast du gesagt, wie ihr ganz konkret unterstützt. Vielleicht schauen wir dann doch tatsächlich auch nochmal auf diese zwei anderen Säulen. Wie ist es dann zustande gekommen, dass ihr jetzt sagt, okay, Prävention, Sensibilisierung machen wir auch noch, um nochmal ganz kurz abzuschließen. Das gehört nicht zur reinen Vereinsarbeit, sondern da habt ihr sogar eine Stiftung jetzt oben drauf gesetzt, ne?
Genau, über die letzten Jahre eine Stiftung Save My Brain, die sich eben auch auf einer höheren Ebene besonders um das Thema Sensibilisierung und Prävention kümmern soll. Also sowohl die Stiftungsarbeit als auch die Kinderneurologiehilfe, das jetzt als bundesweites Beratungsnetzwerk der Stiftung Save My Brain agiert und eben den Ursprung, und das ist so besonders in Münster hat, durch die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, sind die anderen beiden Säulen durch die Erfahrung gewachsen. Mhm. Also wenn man so viele Jahre mit den Kindern, Familien und den Betroffenen im Allgemeinen zusammenarbeitet und sieht, was für schwerwiegende Folgen eine Kopfverletzung haben kann, nicht muss, aber kann, drängt sich die Fragestellung auf, wie können wir was dagegen tun?
Ja.
Und so ist die Präventionssäule entstanden. Wir arbeiten dort in den Beratungsstellen eng mit den Schulen zusammen, bieten Unfallpräventionstage an, klären auf, erklären, wie funktioniert unser Gehirn, um eben auch den Kleinen unserer Gesellschaft das Thema ein bisschen näher zu bringen.
Mhm.
Und die Säule Sensibilisierung, und da kommt auch die Stiftung Save My Brain ins Spiel, soll eben auf einer höheren Ebene gesellschaftlich aufklären. Wir möchten das Thema politisch mehr setzen. Es gehört in unser Gesundheitswesen mehr rein, als es derzeit vertreten ist. Und da ist einfach noch viel Aufklärungsarbeit notwendig und auch eine gesellschaftliche Sensibilisierung, dass eine Kopfverletzung nicht immer extrem schwerwiegend sein muss. Also wir möchten da auch nicht, wir möchten keine Angst schüren, aber aufklären und sensibilisieren, wie die Säule schon sagt, dass eine Kopfverletzung eben nicht ohne ist und dass es wichtig ist, dass wir unser wichtigstes Organ, unseren Kopf, jederzeit schützen.
Mhm. Ja. Cora, du bist ja heute Morgen hierher geradelt mit Helm.
Selbstverständlich. Wir haben eben uns schon drüber unterhalten, dass wir tatsächlich mit Helm beziehungsweise mit Airbag, Kopf-Airbag gibt es ja mittlerweile auch, halt eben auf jeden Fall Fahrrad fahren.
Das ich bin dazu. Fraktion Kopf-Airbag.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, war, ich finde ja die Säule mit der Prävention so unglaublich wichtig.
Ja.
Also wenn man sich anguckt, welche Gründe dafür vorliegen, dann ist man doch in der Sekunde nach dem Unfallgeschehen immer völlig fassungslos. Das hätte man doch vermeiden können.
Mhm.
Und wenn man dann halt mit diesem, was du gesagt hast, wie viele Jahre eigentlich auch vermeintlich kleine Dinge ein Familiensystem in Schach halten und was das für Auswirkungen für so ein kleines Leben haben kann. Da finde ich wirklich, ist dieses mach's mal deutlich und setz bitte deinen Helm auf. Ganz, ganz gut. Und da hätte ich gerne noch mehr von dir gewusst, was ihr da konkret macht.
Ja, gerne. Also absolut richtig, Prävention ist wichtig. Wir können nicht jeden Unfall jetzt komplett vermeiden, aber wir können okay. unser Verhalten natürlich deutlich anpassen oder Vision Zero, also dass man sich eben keine Unfalltoten mehr im Straßenverkehr wünscht, ist natürlich auch etwas, wo wir auch hinterstehen oder was wir mitverfolgen wollen. Ich habe die Unfallpräventionstage ja gerade schon angesprochen. Wir sind in Münster Schulen unterwegs. Das ist immer ein ganztägiger, ja, wie so ein Workshop. Es sind verschiedene Bausteine, Angebote, die sich über die Jahre entwickelt haben, die wir auch immer weiter stetig anpassen, die ja so einen ganzen Tag dann eben füllen. Und dann machen wir das mit einer Klasse, vielleicht auch mit mehreren. Wird immer so ein bisschen nach Bedarf auch entschieden, wird die Klasse dann durch verschiedene Workshops geleitet. Kleine Bausteine quasi, wo sie was übers Gehirn hören, Verkehrsregeln. Wir haben sogar eine Ernährungsberaterin, die auch nochmal sagt, warum ist die Power morgens so wichtig, damit man gut im Straßenverkehr teilnehmen kann und dann zur Schule kommt und dort auch seine Leistung bringen kann. Also es sind ganz verschiedene Sachen. Das geht natürlich nur mit unseren tollen Partnerinnen und Partnern, die das zusammen machen mit uns. Wir koordinieren diese Tage, wir organisieren und stellen auch die Unfallpräventionstage zusammen. Aber das geht natürlich auch nur, und das muss man auch betonen, ja, mit der Hilfe der anderen Akteure.
Mhm. Macht ihr das im Grundschulbereich oder auch in weiterführenden
Schulen? In weiterführenden Schulen. Also primär gerade für die siebte Klasse, weil das so ein Alter ist,
wo man sich mal gern abnabelt. Und auch
wo man
das
sich
tut.
Gern abnabelt, genau.
Was gerade nicht en vogue ist, ja.
Genau, wo es aber auch wichtig ist, dass genau da verstanden wird, ja, wie wichtig der Kopfschutz, das die vernünftige Teilnahme im Straßenverkehr ist. Wir haben natürlich auch immer wieder viele Anfragen für Grundschulen. In dem Präventionsgedanken ist für die Grundschulen aber die Polizei zuständig.
Ah, okay.
Und deswegen wollen wir da uns gar nicht einmischen. Also klar, wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen und machen eben auch die Unfallpräventionstage. Muss man dann individuell gucken. Also Anfragen sind viele da. Wir haben auch wirklich unglaublich viele Präventionstage.
Ich glaube, dass die Idee, in die weiterführenden Schulen zu gehen, wirklich sensationell ist, weil die Kleinen, die sind so gut behütet und da gibt es ja die Aktionen und die Poster und was man alles hat.
Ja, die machen noch das, was die Eltern sagen.
Ja, manchmal, oder? Und bei den Größeren, wenn die halt so... Ja, vielleicht Sicherheit nicht als erstes cool finden, ist wahrscheinlich die Aufklärung wirklich ein guter Gedanke. Geht das nur in Münster?
Also
verkauft ihr Konzepte?
Ja, wir sind dabei. Also das natürlich auch. Man entwickelt sich immer weiter. Wir machen das in unseren Beratungsstellen vor Ort in den Schulen und mit der Hilfe unseren Akteuren und Partnerinnen. Aber auch da als Stiftung Save My Brain haben wir uns eben als übergeordnete Organisation Gedanken gemacht, wie wir das weiterentwickeln können und wie wir den Präventionsgedanken jedem zur Verfügung stellen können. Und haben im letzten Jahr ein ganz tolles Projekt entwickelt. Das ist die interaktive Schulbox mit Helm aber sicher, die interaktive Schulbox. Die nächstes Jahr, also im Internet findet man das schon ganz viel drüber, über die Website, aber das ist eine Box, die so konzipiert ist, dass jeder, also wirklich jeder Präventionsarbeit leisten kann. Das ist eine Box, die ganz, ganz viele kleine Teile hat, aber so toll aufgebaut ist, dass sie sowohl im Schulkontext, im Klassenverband, aber auch, ich sag mal, auf dem Kindergeburtstag oder im privaten Zuhause genutzt werden kann, weil man die einzelnen Module, so wie man sie gerade benötigt, nutzen kann. Das ist so aufgebaut, dass da große Ordner dabei sind, wo Erklärungen sind. Es gibt kleine Flipcharts, die man sowohl an die Tafel oder an die Wand beamen kann, als auch eben als Tischflipchart nutzt. Und auf der ersten Seite, die Seite, die eben nach vorne gerichtet ist, wird dann was erklärt. Und auf der Rückseite sind die Ergebnisse, sodass man im kleinen Kreis, aber auch im großen, das Thema Kopf, Umgang im Straßenverkehr, Mobilität. Wir haben im Workshop Erste Hilfe da drin. Ah, also insgesamt sind das 5 Workshops und die haben ganz, ganz viele kleine Aufgaben. Und wir haben das so konzipiert, dass das auch in den Schulalltag integriert werden kann. Also dass man zum Beispiel sagen kann, wir nehmen einen Workshop auch im Matheunterricht auf, weil wir ganz konkrete Beispiele entwickelt haben, die dann auch im Matheunterricht mit eingebunden werden können und trotzdem Präventionsarbeit leistet.
Da muss man aber erstmal drauf kommen.
Sehr spannend.
Ja, sehr gut.
Also werden wir nächstes Jahr ausrollen, sagt man ja so schön, also 26 bundesweit zur Verfügung stellen. Und dann komme ich aber nochmal wieder, das ist nämlich ein größeres Thema. Aber dass zumindest der Gedanke, dass wir das auch leisten können, über unsere standortbezogene Präventionsarbeit hinaus.
Genau, da würde ich ganz gerne den Bogen noch einmal kurz zurückführen, also einmal zur Nachsorge und dem Standort. Wenn jetzt Familien sagen, ach, ich könnte tatsächlich mal ein Gespräch gebrauchen, habt ihr da bestimmte Voraussetzungen? Müssen die Familien aus Münster und Umgebung kommen und braucht es noch andere Voraussetzungen?
Also erstmal prinzipiell darf sich gerne jeder bei uns melden. Okay. Also wir schauen dann immer, wo können wir unterstützen, wie können wir vielleicht auch weiterhelfen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben auch mehrere Standorte, Geburtsstätte dieser Kinderneurologiehilfe ist Münster. Von daher die aufsuchende Beratung können wir da natürlich eben auch nur leisten im Münster und Münsterland. Mhm. Da sind wir dann begrenzt, aber die telefonische Beratung ist sowieso ja erstmal möglich und dann suchen wir gemeinsam nach Standorten, die in der Nähe sind. Wir sind natürlich auch gewillt, immer neue Standorte aufzubauen, damit wir irgendwann mal bundesweit alles abdecken können. Einfach erstmal melden, ganz gängig über Mail, Telefon, Website. Wir haben alle Möglichkeiten aufgeführt. Dann schauen wir ganz individuell und gehen dann ins Gespräch.
Sehr gut. Und kannst du aus deiner Erfahrung der letzten Jahre noch berichten, gerade vielleicht für Eltern, die frisch mit dem Thema konfrontiert sind, dass ein Kind verunfallt ist und jetzt eben vielleicht einen tatsächlich doch bleibenden Schaden mit sich trägt? Kannst du ein bisschen Mut machen? Wir sind ja so ein bisschen der Mutmach-Podcast auch.
Natürlich. Also ganz wichtig ist, dass man nicht alleine ist, dass es immer Leute gibt und nicht nur unseren Verein, sondern auch ganz, ganz viele andere tolle Ansprechpartner und Organisationen, Institutionen, die einen da gerne auffangen und helfen und dass man keine Angst haben muss, weil es ist vielleicht eine große Veränderung und bringt eine große Unsicherheit mit sich, aber gemeinsam geht man da durch und mit viel Hilfe und auch mit Mut und ein bisschen Durchhaltekraft kann man solche Phasen auch gemeinsam gut schaffen.
Das finde ich einen sehr schönen Schluss.
Perfekt.
Vielen lieben Dank dir dafür. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist, dass du uns eure Einrichtung vorgestellt hast, euren Verein vorgestellt hast und die zugehörige Stiftung. Und damit sage ich nur noch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke auch euch fürs Zuhören. Wenn euch Sinklusion gefällt, dann denkt doch bitte daran, empfehlt uns einfach weiter, denn sicherlich kennt ihr Familien, die von diesem Podcast durchaus profitieren würden, wenn sie ihn denn kennen würden. Mhm. Und dafür sagen Andrea und ich schon mal ganz herzlich Danke im Voraus, oder?
Genau, das machen wir. Und, Cora, was wir auch noch machen, ist sagen, dass wir immer dankbar sind, wenn wir Themenvorschläge bekommen.
Ja, genau.
Wenn da hatten wir schon ein paar ganz tolle. Und wir nehmen die sehr gerne auf und freuen uns, wenn Zuhörende Themen vorschlagen, Institutionen vorschlagen, Ideen haben oder vielleicht einfach auch mal sich beschweren wollen. Das hatten wir noch gar nicht, ne?
Ja, es kann sich jeder bei uns auf jeden Fall melden. Auf der extra eingerichteten Mailadresse podcast@schuchmann.de. Und wir freuen uns da auf jeden Fall drüber und verlinken das natürlich nochmal in den Shownotes und wir verlinken auch eure Webseite in den Shownotes. Kata, vielleicht magst du die einfach nochmal nennen?
Ja, kinderneurologiehilfe-münster.de.
So einfach
ist es. Und wie heißt die Stiftung?
Stiftung Save My Brain. Das ist dann save-my-brain.com. Ist aber auch gegenseitig verlinkt und einfach anschreiben. Wir freuen uns auch über alles und jeden Kontakt und danke, dass ich heute hier sein durfte bei euch.
Das war sehr schön.
Sehr gerne.
Vielen
Dank.
Hat
mir Spaß gemacht.
Und damit hört auch nächstes Mal wieder rein da draußen. Bis dahin. Tschüss.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.